darf Sie sehr herzlich begrüßen heute Abend im Kepler-Salon. Wir freuen uns natürlich ungemein, dass das Thema heute Musik als heilende Macht so auf ein so großes Interesse stößt. Gleichzeitig ist es vielleicht nicht für alle sehr angenehm, so eng in dem Raum zu stehen. Deswegen gleich zu Beginn den Tipp, es wird akustisch das, was wir hier im Raum sprechen, auch an die Bar hinaus übertragen. Das hören Sie dort wunderbar. Es gibt auch sehr wenig Bilder zu sehen heute. Alles wird eher auditiv funktionieren. Das heißt, wer gerne möchte, an der Bar ist mehr Luft, recht gemütlich. Sie sind nah am Wein. Es spricht einiges dafür. Bevor ich unseren Gast, den Franz Hanoncourt, näher vorstelle, möchte ich noch ein paar technische Details erzählen für alle, die heute vielleicht auch zum ersten Mal da sind. Für die, die vielleicht jetzt noch schnell ein Getränk bestellen wollen, wobei ich glaube, wir lassen das, weil er kommt gar nicht durch. Nachher, anschließend an der Bar. Ich hoffe, Sie haben noch so einen Sammelband des heutigen Abends bekommen. Das gibt es bei jedem Kepler-Salon. Da drinnen ist noch einmal kurz, worum es heute geht. Eine kurze Biografie des Gastes, des Vortragenden. Und alle diese Sammelbände kann man in einer Sammelmappe sammeln, über das ganze Jahr verteilt. Und es gibt eine sehr nette Dame in Grün, die hat diese Sammelmappen dann im Anschluss. Außerdem möchte ich gern darauf hinweisen, dass an der Bar ein Stempel für alle erhältlich ist, die einen Kulturpass haben und diesen Stempel im Linz 09 Jahr sammeln. Außerdem kann man an der Bar des Kepler Salons auch WLAN nutzen. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal vielleicht schon um 6 gleich nach der Arbeit vorbeikommen wollen, können Sie an der Bar ins Internet. So, das waren die technischen Details. Und jetzt zur Sache. Mein Name ist Constanze Wimmer. Ich bin heute Abend Ihre Gastgeberin. Ich unterrichte an der Anton Bruckner Privatuniversität. Mir zur Seite heute Franz Hanoncourt. Sein Name ist, glaube ich, allen, die hier sind, ein Begriff. Er kommt aus einer überaus musikalischen Familie. Er selbst ist auch Musiker, spielt ein Instrument, hat aber dann doch beschlossen, Medizin zu studieren und ist jetzt ärztlicher Direktor bei den Elisabethinen in Linz und seit 2005 auch Geschäftsführer der Elisabethinen. Und seit 2008 ist er Mitglied des Advisory Boards des Kepler Salons, das heißt, auch er ist maßgeblich daran beteiligt, welche Veranstaltungen hier wie stattfinden. Genug der Einführung. Wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf für alle, die heute zum ersten Mal da sind. Es wird jetzt so sein, dass Franz Hanoncourt eine gute halbe Stunde einen Vortrag halten wird. Im Anschluss werde ich ihm ein paar Fragen stellen und dann ins Publikum öffnen. Bis 9 sollten wir den offiziellen Teil hier beenden, aber inoffiziell bis 22 Uhr kann an der Bar weiter heftigst diskutiert werden. Einen anregenden Abend wünsche ich Ihnen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, machen Sie sich einmal primär bitte keine Sorgen, wenn Sie keinen Blick auf die verschiedenen Leinwände haben. Die Bilder sollen wirklich für die, die hinsehen können, ein bisschen eine Untermalung von dem sein, was ich Ihnen in der nächsten halben Stunde erzählen möchte, aber sie sind nicht, so wie bei irgendwelchen wissenschaftlichen Vorträgen, ein wesentliches Element davon. Also da geht Ihnen hoffentlich nichts von dem verloren, was ich versuche, Ihnen in der nächsten halben Stunde so ein bisschen nahe zu bringen. Das Thema Wein ist vorher gefallen. Wenn man den heutigen Abend anschaut, da muss man sagen, er könnte wahrscheinlich unter dem Motto Wein, Weib und Gesang stehen. Denn es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass wir eine so überwältigende Vielzahl von Frauen hier in diesem F5, in diesem Raum haben. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass auch die heilige Cäzilia eine Frau war. Und ich möchte mit einem zweisekündigen Musikbeispiel beginnen, das hoffentlich auch funktioniert. Also die Musik kommt nicht, spielt nicht eine wahnsinnige Rolle. Beim zweiten Teil wäre ich ein bisschen traurig, weil ich Ihnen da eine, ja auch ein bisschen testen möchte, wie Musik auf wen wirkt. Vielleicht kann man versuchen, dass man das dann laut kriegt. Es wäre der Beginn von Smetanas Visegrad, Hafenmusik, die sich von zwei Hügeln der böhmischen Heimat von Smetana entgegen oder gegen sich sprechend unterhalten als Einleitung in diesen heutigen Abend. Denn die heilende Macht der Musik ist eine, wenn Sie ein bisschen an die Vergangenheit denken, wenn Sie ein bisschen in Ihre Jugend denken, in Ihre theologische Vorbildung, die wahrscheinlich viele von Ihnen gleich mal mit diesem Bild verbinden, die von Ihnen allen bekannte Geschichte von David und Saul. Saul, der König, der von einem bösen Geist erfasst wird und der selber sagt, sucht mir jemanden, der mir Musik macht, damit ich von dem bösen Geist befreit werde. Es ist ein Bild von vielen, die Sie in der ganzen ägyptischen, griechischen etc. Mythologie finden, wo die Musik oder das Musikmachen gerade im Zusammenhang mit offensichtlich psychischen Störungen einen enormen Heilungswert zugeschrieben bekommen hat. Die positive, die heilende Macht der Musik, es geht ja heute nicht nur um die heilende, sondern überhaupt auch um die Macht der Musik. Ein anderes biblisches Bild wird Ihnen auch vor Augen sein, nämlich die zerstörende, die ja auch bedrohliche Macht der Musik mit den Trompeten von Jericho. Wer immer ein bisschen weiter denkt und an die ganz aktiv eingesetzte Musik im Falle von Kriegen, auch von emotionalem Aufstacheln denkt, der weiß, dass das auch kein zufälliges Bild ist. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Macht der Musik. Und nur wenn man alle verschiedenen, sage ich einmal, Facetten vor Augen hat, kann man es auch verantwortungsbewusst einsetzen, wobei mir das Wort gar nicht so gut gefällt. Ich würde eher sagen, kann man eher mit diesem Mysterium Musik umgehen, nämlich die verführende Macht der Musik. Ich werde Ihnen nachher noch kurz ein anderes Beispiel bringen, aber Sie alle haben das Bild vom Rattenfänger von Hameln, der sich allerdings dann irgendwann nicht auf die Ratten beschränkt, sondern mit seiner Flöte die ganze Jugend einer Stadt an sich bindet und sie folgen ihm blindlings wohin auch immer. Dieses Bild können Sie in der Geschichte durchaus auch einige Male mitnehmen und Sie werden mir wahrscheinlich recht geben, dass diese verführende Macht der Musik eine ist, die uns daran erinnert, dass es eben damit auch sehr, sehr verantwortungsvoll umgehen oder dass man damit mit Musik auch sehr verantwortungsvoll umgehen muss. Warum ist gerade die Musik ein Thema, das erstens so wahnsinnig viele Leute hierher lockt, aber auch ein Thema, das über die gesamte Kultur und über die gesamte Medizingeschichte und über die auch heute aktuelle Diskussion in der Geschichte so eine hervorragende oder herausragende Bedeutung und eine so herausragende Stellung einnimmt im Spannungsfeld Wissenschaft, Medizin und Kunst. Das könnte ja auch die Literatur oder die Architektur oder was auch immer sein. Zum einen gibt es wahrscheinlich überhaupt keine andere Kunst, die so uneingeschränkt in allen uns bekannten Kulturen existent ist, die so uneingeschränkt auch eine der Urausdrücke des Menschen sind wie die Musik. Sie brauchen, also jetzt nehme ich wirklich die überwiegende Zahl der Damen hier, Sie brauchen ja nur daran denken, was eine Mutter als erstes macht, wenn sie ein Kind im Arm hat und dieses Kind unruhig wird, schreit oder was immer. Sie singen Lieder, sie summen, sie erzählen, sie rezitieren in den seltensten Fällen Goethe, aber vielleicht singen sie die kleine Nachtmusik. Sicherlich wesentlich eher, ein übrigens auch wissenschaftlich untersuchtes, sehr interessantes Phänomen, dass diese Wiegenlieder praktisch in allen Kulturen sehr ähnliche melodische Verläufe und auch sehr ähnliche rhythmische Verläufe, verständlichermaßen sehr einheitliche Verläufe haben, im überwiegenden Zahl 3/4-Takte. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, und es gibt ja viele Dinge, die ich Ihnen heute sagen werde, die man nur philosophisch vermuten kann, aber für die es keine wirklich handfesten wissenschaftlichen Beweise gibt, dass die Musik als Sprache des Herzens in uns Dinge, Seiten, Neurone, also Nervenbahnen anspricht, die keine andere Sensualik vermag. Und dafür gibt es sehr wohl auch wissenschaftliche, medizinische Hinweise. Beweise würde ich in dem Fall nicht sagen, weil man ja heute mit den modernen Methoden, da zeige ich Ihnen nachher noch ein paar Bilder, der Darstellung des Gehirns, man nennt das der bildgebenden Verfahren, vielleicht haben Sie den Namen PET-CT oder Magnetresonanz MR schon mal gehört, sehr gut feststellen kann, dass sowohl bei der aktiven Betätigung von Musik als auch bei der Aufnahme von Musik eine Vielzahl, und zwar eine viel größere Zahl als bei jeder anderen Betätigung oder Konfrontation von Hirnaktivitäten und Hirnregionen animiert werden, tätig zu werden. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum über alle Kulturen und warum gerade die Musik eine so überragende Bedeutung im Umgang mit den Menschen und daher auch im Umgang mit Heilen. Und Heilen ist, das werden wir heute vielleicht auch noch ein bisschen besprechen können, natürlich ein bisschen mehr als das Reparieren von körperlichen Fehlfunktionen. Heilen ist immer auch ein bisschen ein spiritueller, ein ganzheitlicher, ein umfassender Zugang, der schon sprachlich ausgedrückt ist. Was ganz interessant ist und was, glaube ich, auch offensichtlich die Grundtendenz der Menschen oder des Menschen zum Umgang mit Musik abbildet, ist ein kurzer Blick nach Australien. Es gibt dort die Aborigines. Man geht in der Anthropologie davon aus, dass sie wahrscheinlich am ehesten ein Leben führen, wie wir es als in Neandertal, was jetzt historisch gesehen natürlich nicht stimmt, das ist mir schon klar, aber Sie wissen, was ich damit als Bild sagen will. Und die haben einen ganz interessanten Zugang für ihre Medizinmengen. Die haben nämlich für jede Erkrankung eine eigene Melodie. Die haben sozusagen, manche von Ihnen werden diesen Pschyrembel kennen, medizinisches Lexikon, eines der meistgekauften Bücher nach der Bibel. Die haben sozusagen einen musikalischen Pschyrembel, und die definieren Krankheit über Melodie und dann macht der Schamane, der Medizinmann auf seinem Instrument die Gegenmelodie und Heilung ist dort ein extrem musikalisch und musikalisch inspirierter, aber auch musikalisch ausgelebte Tätigkeit, die über das Einflößen der Melodie in den Kranken versucht, die Krankheit im Patienten auszutreiben oder, sagen wir mal, in Gesundheit umzuwandeln. Wobei die Aborigines einen interessanten Begriff von Heilung haben, weil sie mit Heilung nämlich nicht die Wiederherstellung des Ursprünglichen verstehen, sondern die Versöhnung mit dem Zustand. Etwas, was wir natürlich im Abendland im Normalfall völlig anders sehen. Wenn ich ganz kurz einen Satz zitieren darf von einem, jetzt springe ich ein paar Jahrhunderte später nach Mesopotamien, von einem Leibarzt von Nebukadnezar, der sagt über die Musik, und da komme ich dann nachher auch hin, was aber die Wissenschaft von der Musik betrifft, so gehört sie in einer bestimmten Hinsicht zur Medizin. Wer die Musik ausübt, spielt nämlich geradezu mit den Seelen und Körpern der Menschen. Denn wir wissen doch generell, dass es eine Art der Melodie und des Trommelns und des Blasens und des Rhythmus gibt, der Trauer, eine andere, die Freude hervorruft und so weiter und so weiter. Das, worum es mir geht, ist dieses Wort Spielen. Das finde ich eine unglaublich schöne und auch wichtige Aussage, dass nämlich Musik eine Macht hat, mit etwas, mit dem Menschen und ihrer Gesundheit zu spielen, dass sie eine verführende Macht hat. Deswegen habe ich Ihnen da auf die Bildschirme den Odysseus gegeben, der der Macht der Musik ja nur widerstehen kann, indem ihn seine Kumpanen an den Mast fesseln und sie selber haben sich Wachs in die Ohren geschüttet oder schütten lassen. Wäre manchmal heute auch nicht ganz schlecht, wenn man das tun könnte, um der nicht unbedingt verführenden, aber der allpräsenten Macht der Musik zu entkommen. Womit wir mitten in der Antike sind, einer der wichtigsten Menschen in der Verbindung Musik und Medizin ist Pythagoras. Viele von Ihnen, gerade die Musiker unter euch, werden wissen, dass sich Pythagoras ganz unendlich mit der Frage der Musik, mit der Frage der Harmonie, mit der Frage der Stimmungen beschäftigt hat. Und etwas, was ja fast eins zu eins auf die Frage von Krankheit und menschlichem Dasein übertragen hat, nämlich den Anspruch und die Abbildung von Gesundheit im Sinne von Harmonie. Harmonie der Körpersäfte, aber auch Harmonie der verschiedenen Seelenzustände. Und so, es ist ein bisschen, sage ich mal, wie die verfrühte Homöopathie, so wie eine Störung der Harmonie Krankheit herbei hervorruft, ist eine Wiederherstellung der Harmonie durch eine entsprechende musikalische Betätigung bei den Griechen durchaus eine übliche medizinische Methode gewesen. Wobei, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir Harmonie nicht mit unserem heutigen Begriff von Harmonie verstehen. Pythagoras hat eine ganz bestimmte Form der Stimmung gewählt, nämlich die pythagoreische Stimmung. Ich werde jetzt sie nicht in die Tiefen der Stimmungsproblematik hineinführen, aber mit der man eigentlich keine Harmonie im abendländischen Sinn erzeugen kann. Das hat 100 Jahre später Didymos, wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Es ist ein ganz wichtiger Mann, der hat nämlich die Naturterz erfunden. Das werde ich Ihnen nachher noch ein kleines Beispiel dazu erzählen, was das für die Harmonie und für die Macht der Musik für eine Bedeutung hat. Das heißt, Pythagoras hat eine Stimmung gefunden, mit der man Melodien singen kann und wir nennen das Harmonien. 100 Jahre später hat ein anderer Grieche eine andere Stimmung. Sie wissen, dass man in der Stimmung von Instrumenten, ich glaube, Michael Ohmann hat da schon ein bisschen was hier mal erzählt, verschiedene Methoden anwenden muss. Und erst die hat dann später etwas ermöglicht, was viele von Ihnen hier in diesem Raum so selbstverständlich nehmen. Hier in diesem Raum, dem Kepler wohnte, ich habe Ihnen hier aufgezeigt, das Thema der Harmonielehre. Kepler hat eine Weltharmonie versucht zu beschreiben, wenn Sie da hinschauen, jetzt schauen Sie doch einmal hin und sehen Sie, dass das ganz ähnlich einer Notenschrift ist. Das ist kein Zufall, sondern die ganze Welt, das ganze Leben ist über viele Jahrhunderte selbstverständlich als eine musikalische Einheit gesehen, in der Disharmonie Krankheit bedeutet. Ich muss Ihnen jetzt einen ganz kleinen Exkurs machen. Das Absurde ist nämlich, dass diese Harmonielehre auf Pythagoras basiert, der überhaupt keine musikalische Harmonie ermöglicht hätte. Das war ungefähr 50 Jahre später, dass die Harmonie in Mitteleuropa eingebrochen ist, und zwar durch die Einführung der sogenannten Naturterz, einer etwas vergrößerten Terz, die plötzlich es möglich gemacht hat, Dreiklänge Harmonien zu machen. Und warum sage ich Ihnen das im Zusammenhang mit der heilenden Macht der Musik? Als die in das Abendland eingebrochen ist, und ich habe mich bei namhaften Musikern, ich überlasse jetzt Ihrer Fantasie, wer das ist, versucht zu erkundigen, ob man das wirklich so genau datieren kann, das ist anscheinend nicht möglich, ist insbesondere im Zusammenhang mit dem Marienlob Mehrstimmigkeit entstanden. Mehrstimmigkeit, Polyphonie und Harmonie, die aus der Sicht der damaligen Menschen eine Sensualik, also eine Sinnlichkeit, eine Erotik ausgelöst, über die es in der Kirche eine ganz, ganz große Diskussion gab, ob man das überhaupt in die Kirche hineinbringen kann, weil das die Menschen so verführt dazu, sich gegenseitig als erotische und als sensuale Wesen wahrzunehmen. Wenn Sie so wollen, die Natur derz als die Palmers-Werbung von vor 4000 Jahren. Das kann sich doch heute überhaupt kein Mensch mehr vorstellen, dass Musik eine solche Macht in die Menschen und in die Seelen gibt, dass auf Grund der bloßen Einführung einer Tonfolge die Menschen verführt werden, etwas zu tun, was sie sonst nicht täten, und dass sich die Kirchenväter allen Ernstes darüber Gedanken gemacht haben, ob man das überhaupt in die Musik hineinführen kann. Das sollten wir uns nicht ganz vergessen, denn die Methoden oder sagen wir das, was es im Menschen auslöst, ist heute nicht anders als damals. Wir reden nur nicht darüber. Wir sind in manchen Bereichen wahrscheinlich desensibilisiert, so wie man das in der Medizin ja auch sieht. Wenn Sie das immer gleiche Medikament 500 Mal geben, dann wirkt es irgendwann zu relativ großen Teilen nicht mehr. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche und würde ich auch sagen, eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil sie uns des Medikaments, wobei ich das jetzt nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftlich meine, des Medikaments der Musik doch ziemlich berauben lässt oder uns die Gefahr gibt, dass es beraubend ist. Das ist ja das Marienlob, das durch die Einführung der Naturterz möglich geworden ist und das uns in eine völlig neue Dimension der Musik gebracht hat. Sie wissen wahrscheinlich, dass die abendländische Medizin ganz wesentlich von der arabischen Medizin geprägt wurde, nicht nur, weil die Araber die einzigen waren, die die Griechen ernst genommen haben und uns auch in dem, was man finsteres Mittelalter nennt, davor bewahrt haben, dass das ganze Wissen der Araber verloren gegangen ist, sondern weil sie auch selber eine ganz hochstehende Medizin entwickelt haben, unter denen der wahrscheinlich bedeutendste, wenn Sie so wollen, der Hippokrates der Araber, ein Arzt namens Avicenna ist. Und auch dort ist es völlig selbstverständlich gewesen, da zitiere ich ihn jetzt ganz kurz, dass Impuls musikalische Natur vorhanden ist. So wie sich das Fach Musik zusammensetzt aus Komposition der Töne, aufgrund der Verhältnisse zwischen ihnen, ich tue jetzt ein bisschen was, so liest es auch beim Puls die Proportionen seiner Zeitabschnitte in Schnelligkeit, ihre Aufeinanderfolge entsprechen musikalisch-metrischen Proportionen und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Verbindung der beiden damals Künste, heute ist es eine Wissenschaft und eine Kunst, auch ein Thema, warum wir uns in manchen so schwer tun, die beiden wieder zusammenzuführen und sich auch gegenseitig befruchten zu lassen, war für die Araber völlig selbstverständlich. Und die Europäer, die das übernommen haben, haben zum Beispiel, auch das ist nicht nur kein Zufall, Pulse über viele Jahrhunderte in Notation, so wie Notenschrift hingelegt und medizinische Lehrbücher über diese Notation die Pulse beschreiben, Krankheiten diagnostizieren lassen und das ist hier nicht darauf, über rhythmische Therapie das Auseinander oder sagen wir mal die Störungen der Puls Aktion auch wieder heilen lassen. Manche von Ihnen werden wissen, was zum Beispiel ein sogenanntes Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern oder solche Erkrankungen, wo das Herz ungleichmäßig schlägt oder plötzlich sehr schnell schlägt. Das gab es natürlich zu allen Zeiten, das ist nicht eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Und die haben das sehr, sehr genau beschrieben, haben das in diesen Notentexten auch niedergelegt und haben dagegen Gegenmusik auch aufgeschrieben, wie man teilweise das wieder versucht hat und teilweise scheint es auch gelungen zu sein, damit den Puls wieder einzufangen. Das ist ein Phänomen, das man auch nachweisen kann, dass durch eine entsprechend rhythmisierte Musik der Puls objektiv beeinflussbar ist. Das ist mit EKG-Messungen relativ einfach zu machen. Das können Sie über, ja, wir nennen das immer so schön, randomisierte Studien, dann werfen Sie halt unendlich vielen Menschen ein EKG an die Brust und dann lassen Sie die in sonst abgeschotteten Kammern Musik hören, wo Sie dann schön langsam das Metrum beschleunigen und wenn dann statistisch gesehen der größere Teil seinen Herzschlag verändert, dann wissen Sie oder dann glaubt man zu wissen, dass das wirklich so ist. Also das ist etwas, was wir heute ein bisschen nachvollziehen können, was zum Beispiel aber bei der modernen, jetzt sage ich einmal sehr rhythmusorientierten Popmusik teilweise auch ein Problem ist, weil es eine unglaublich starke vegetative Stressbelastung, wenn der Rhythmus nicht parallel zum Herzrhythmus ist, auslöst, was man im Übrigen auch nachweisen kann. Das war ein Selbstverständnis, das über wirklich viele Jahrhunderte völlig klar war, dass Musik und Krankheit und Heilung sehr schwer voneinander zu trennen ist und auch sehr stark miteinander verknüpft sind. Und dieser Jüngling, den Sie hier sehen, das ist Novalis, den Sie wahrscheinlich viele von Ihnen nicht persönlich, aber kennen, der hat das in einem wunderschönen Satz gesagt. Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem. Jede Heilung eine musikalische Auflösung. In einer Welt, in der das selbstverständlich zu sein scheint, ist es klar, dass die Musik als Teil des Heilungsprozesses, aber auch als Teil des Krankheitsprozesses, wir wissen, dass Hölderlin, wenn er die falsche Musik gehört hat, nicht den falschen Dirigenten, die falsche Musik, in Raserei ausgebrochen ist. Und geradezu in seinem Turm nicht nur kaum festzuhalten war, sondern wirklich gefesselt werden musste, weil er wie wild um sich geschlagen hat. Und das ist etwas, was man von relativ vielen Menschen weiß. Und das ist etwas, was man in diesem Zusammenhang auch sagen muss. Musik ist ein Therapeutikum, das aktiv auch missbraucht werden kann oder sagen wir mal gebraucht. In einer Zeit, in der man Militärmusik eingesetzt hat, man das ja nicht als Missbrauch benutzt, sondern hat das als eine gesellschaftlich akzeptierte Droge verwendet, so wie die amerikanischen Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, das weiß man, bestimmte aufputschende Medikamente bekommen haben, hat man, Sie sehen hier eine türkische Band, etwas, was die eigenen Leute aufstacheln soll, und die anderen erschrecken, Sie brauchen nur an Mozart denken, die Musik in der Entführung ist nicht eine freundliche, lustige, liebliche, sondern ist eine aggressive und erschreckende. Das zieht sich natürlich auch durch alle Jahrhunderte, nämlich die Vereinnahmung durch die Musik, die Uniformität im wahrsten Sinn des Wortes, auch das sagen wir mal, zu einer Masse, zu einer formbaren Masse zusammenzuführen. Das ist positiv im Sinne von Unruhe, Disharmonie auszulöschen, aber es ist natürlich auch eine Gefahr. Ganz ein bisschen erleben wir das heute noch, wenn Sie beim Neujahrskonzert sehen, wie plötzlich ein ganzer Saal rhythmisch und völlig enthemmt mit der Marschmusik mitklatscht. Das war übrigens kein sehr freundschaftlicher Marsch, das war ein Siegesmarsch, nachdem der Radetzky halb Italien niedergemetzelt hat. Das muss man auch dazu wissen. Aber worum es mir geht, und das ist, wenn man über die heilende Macht der Musik spricht, mindestens so wichtig wie der heilende Effekt. Das ist wie in der Medizin, wir müssen uns ja auch mit den Nebenwirkungen mindestens so stark beschäftigen wie in der Wirkung, ist die Frage, was ist mit Musik auch an, sagen wir mal, im unverantwortlichen oder im gezielten Einsatz möglich. Und da kommt jetzt ein Punkt dazu, der mir ganz wichtig ist. Wir haben über Musik eine sehr unterschiedliche Aussage, weil es gibt die einen, wahrscheinlich auch hier im Saal, die unter Musik, jetzt sage ich einmal, die Kunst verstehen. Von Orlando di Lasso bis Schönberg und Bartok oder was auch immer. Und dann wird es viele geben, die unter Musik etwas verstehen, was manche andere vielleicht nur als Klangteppich oder als Beruhigungsdimension und als Zusammenstellung von Tönen bezeichnen. Musik ist, denke ich, und darauf muss man sich irgendwann dann auch einigen, wie man es definiert, ein soziokulturelles Konstrukt. Und von dem spreche ich hier sehr stark. Es gibt ein Paradoxon, das kommt dann vielleicht noch ganz kurz, wenn ich die Zeit noch habe. Ich habe noch 6 Minuten.
Du hast noch, ja?
Nein, 12 Minuten. Nicht Open End, nein. Das hat sie nämlich am Anfang vergessen zu sagen, dass um 9 das offizielle Programm hier beendet ist und sie dann miteinander streiten müssen und nicht mehr mit uns. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dieses Kunstprodukt Musik eine sehr viel stärkere Systematik an Verführung drinnen hat als die Zusammenstellung, die unkontrollierte Zusammenstellung von Musik. Das sehen Sie auch in dieser benützten Musik. Dort, wo Musik domestiziert wird, und wenn Sie hier bei den schwarzen Strichen schauen, dann sehen Sie hier die Spielschar, oder wie das geheißen hat, ich weiß es nicht genau, die sehr wohl genau dazu eingesetzt wurde, einer großen Menschenmenge eine Mischung aus Uniformität, gemeinsames, positives Erleben, gemeinsames Singen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich in einem Chor singen. Das ist so ziemlich das Schönste, was unter Menschen zusammen passieren kann, das Miteinander musizieren. Da gibt es übrigens auch, und das kommt nachher in dem therapeutischen Ansatz der Musik, das ist etwas, was ganz starke Hirnreaktionen hervorruft. Interessanterweise das Zusammenspielen wesentlich stärker als das Solospielen. Was wir nicht sicher wissen, ist, ob das beim Zusammenspielen ein Stress oder eine Freude ist. Das ist ja Eustress und naja, wenn Sie dann wissen, der Nachbar hört Ihnen zu, dann muss man sich, das ist ja nicht nur Vergnügen, sondern da muss man sich schon doppelt konzentrieren. Aber es ist zumindest eine ganz offensichtlich positive Beeinflussung des Gehirns. Das können Sie durch diese Durchblutungsmessungen nachweisen. In dieser Zeit ist Musik als eine Modedroge benutzt worden, die sehr stark der damals überhaupt, sage ich einmal, fast ubiquitären Benutzung von allen Lebensweisen des Menschen untergeordnet wurde. Das war nicht nur in Deutschland so, da muss man immer aufpassen, das war bei Stalin und bei Franco und bei Mussolini genauso. Das ist ja im Prinzip ein sehr einheitlicher, die ja alle miteinander einen sehr einheitlichen Zugang zur Kunst hatten, die zwar wussten, wie wichtig sie ist in einer Entwicklung einer Gesellschaft, aber die sie zugleich in eine ganz bestimmte Ideologie gedrängt haben. Und Kunst und Musik in besonderer Weise wurde ganz stark benutzt, um den Menschen eine Gegenwelt zu ihrer aktuellen Problematik. Wenn Sie so wollen, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Prozac ist. Prozac ist eine amerikanische Modedroge, ein Medikament, das man bei Depression, bei leichter Depression gibt, das hervorragende Ergebnisse bei Menschen hat, die wirklich krank sind, und relativ starke Nebenwirkungen bei Menschen, die gesund sind. Jetzt, bei Depression ist man schnell einmal krank, weil jeder von uns ist irgendwann ein bisschen traurig, wenn irgendwas in seiner Umgebung passiert. Und Prozac wird in Amerika fast flächendeckend verschrieben, um die Menschen, sage ich einmal, positiv gestimmt zu machen. Und so ähnlich wurde Musik, und deswegen sind wir hier wirklich mitten im therapeutischen Thema, das ist nicht ein Abschweifen von mir, wurde Musik ganz gezielt als Beruhigungspille einer Zeit gegeben, in der es ja wirklich wenig zu beruhigen gab. Es gibt von Stalin, von Hitler, Briefe, wie Musik zu sein hat. Sie brauchen nur Schostakowitsch hören und Sie wissen, wann er vorher mit dem Stalin gesprochen hat. Und Sie brauchen nur manche Aufnahmen aus der Zeit hören, dann wissen Sie auch, wie Musik benutzt und domestiziert wurde. Aber nicht nur auf diese Weise. Ich weiß nicht, ob Sie den Herrn kennen, das ist Charlie Chaplin in Modern Times. Ungefähr die gleiche Zeit, ich glaube, der Film ist ein bisschen später, aber das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. In der Zeit hat ein Herr, der da unten links ist, und ich nehme an, dass das fast niemand von Ihnen weiß, ein Major Squire, sogenannte funktionelle Hintergrundmusik, die Fabriken über Telefonleitungen einspielen konnten, erfunden. Weil man damals schon, jetzt sind wir ungefähr bei einem Beispiel, das du mich sicher fragen wirst, nach den mehr milchgebenden Kühen, weil man damals schon gesehen hat, dass wenn Menschen unter gewissen musikalischen Einflüssen sind, sie mehr Leistung geben. Im Prinzip ist das so wie beim Bernhard Kohl. Man hat denen, und zwar wirklich großflächig in amerikanischen Fabriken, ganz leise Musik eingespielt, hochprofessionell, weil die haben wirklich mit 1,70 Meter, also so ein bisschen schneller, als sie im Normalzustand sind, also so, dass sie ein bisschen schneller arbeiten, wie wenn sie es gemütlich hätten, sogar auf den Biorhythmus der Menschen etwas, wo wir dachten, muss ich auch ehrlich gestehen, ich dachte, dass, bis ich dieses Thema ein bisschen mir genauer angeschaut habe, auch, dass das eher eine Erfindung des späten 20. Jahrhunderts ist, dass die haben damals schon gewusst, dass so zwischen 1 und 3 da ein bisschen der Mensch seine Versackung hat und dort eigentlich lieber schlafen sollte, so wie es die Italiener machen. und haben da ein bisschen schneller, ein bisschen lauter, aber alles im Hintergrund gemacht. Und erst 1977 ist das über einen Vertrag mit den Gewerkschaften verboten worden als unethisch. Aber Sie sehen auch hier, die Musik ist eine Droge und ein Medikament, das ein unglaubliches Potenzial hat, denn das ist ja objektiv so gewesen, dass die Leute mehr gearbeitet haben. Es ist ja objektiv, dass Menschen, wenn sie beschallt werden, ruhiger werden. Es ist ja objektiv, kommt dann noch zwei, drei Beispiele, dass Musik eine tatsächliche Beeinflussung der Leistungsfähigkeit, der Intelligenz etc. haben. Die Frage ist nur, wollen Sie wirklich, dass man das so zielgerichtet einsetzt und wie ist das auch der richtige Umgang, wie wir mit Musik umgehen wollen. 2 Sekunden zur Anatomie oder sagen wir andersrum, eine kurze Erinnerung. Was geschieht denn? Wir sind jetzt im späten 20. Jahrhundert. Wir sind in dem Zeitalter, das für sich in Anspruch nimmt, naturwissenschaftlich dominiert zu sein. In Wirklichkeit passiert in unserem Ohr eine relativ einfache Geschichte. Schallwellen werden über das Beeinflussen von Härchen, Sie haben es da in der Ohrtrompete, man sieht es jetzt nicht so wahnsinnig gut. Oh ja, da steht es da oben bei der Schnecke. Die Haarzellen werden durch die Wellen in Schwingung gebracht und das führt mittelfristig zu einer elektrischen Reizung, die im Hirn in Bewusstsein umgewandelt wird. Das ist so ziemlich das Einzige, wo wir uns dann nicht mehr auskennen, aber bis dahin weiß man es ziemlich genau. Und warum ich Ihnen das zeige, ist, weil auf diesem Weg durch Lautstärke, durch Rhythmus, durch verschiedene Störungen dieses Organ ganz gewaltig geschädigt werden kann. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir nach jedem Popkonzert in unserer Hals-Nasen-Ohren-Ambulanz, ich weiß nicht wie viel, wirklich fast zig Jugendliche haben und die haben noch dazu viel empfindlichere Ohren als wir, die da eine echte Störung haben. Und ein Haar, das da drinnen umgefallen ist oder ausgerissen oder kaputt ist, ist kaputt. Das können Sie nicht wieder neu machen. Eine zweite Kleinigkeit, auf die ich hinweisen will, weil Sie jetzt in der Diskussion, in der Frage, wie genau kann man Musik in seiner heilenden Dimension einsetzen, oft viel zu sehr unterschätzt wird, ist, dass die Unterscheidung zwischen Lärm, den habe ich Ihnen hier nicht dargestellt, einem Ton, einem Sinuston, der eine klare Kurve hat, schrecklich anzuhören für unsere Ohren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen das schön findet. Ich hoffe es nicht. Klang, ob es eine Glocke, eine Geige oder was auch immer, also einen Ton mit seinen Obertönen. Und dann sehen Sie das totale Chaos da unten Musik. Insofern ist mir das wichtig, als der Input bei der Frage, wie wirkt Musik, ist so wahnsinnig schwer definierbar. Der wäre einfach definierbar bei Sinustönen. Aber er ist wahnsinnig schwer definierbar, wenn Sie eine so komplexe Sache, und das da links unten, das ist nicht einmal ein Streichquartett, das ist eine Gitarrenmusik, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da rechts sehen Sie dann ein super, also in einem Wahnsinnskonstrukt, wo Sie links den Input und rechts die EEG-Wellen sehen. Das alles dringt in Ihr Hirn, das alles wird, und das kann man sehr genau zuordnen oder man kann es, ich würde so sagen, man kann ziemlich genau zuordnen, wo die Schwerpunkte der musikalischen Perzeption im Gehirn sind und da gibt es ein interessantes Phänomen, das stärker ist als in der Sprache, stärker ist an der Sprache, dass Musik 2 Zentren, und zwar 3 Zentren im linken und im rechten Temporallappen besonders in Anspruch nimmt. Wenn Sie so wollen, ein eher mechanisches, wo das Hören im wahrsten Sinn des Wortes stattfindet und ein emotionales, wo die Transformation des Hörens in das, was wir gemeinhin Musik nennen würden, stattfindet. Man weiß das von Leuten, die Schlaganfälle haben, die, wenn sie Pech haben, zwar Musik hören, aber die Töne hören und denen aber keine Zuordnung, keine Emotion, auch vor allem keine musikalische Struktur oder keine musikalische Zusammenhang zuordnen kann. Und wenn das andere ist, dann haben Sie zwar Emotionen, aber Sie hören eigentlich nicht. Das ist so, Sie kennen das aus der Sprache von den Aphasikern vielleicht, wo Menschen teilweise nicht, zwar verstehen, aber nicht sprechen können, manchmal Inhalte verstehen und sie nicht ausdrücken können, manchmal Inhalte nicht verstehen, aber Worte sprechen können. Und in diesem Bereich, und das nähere ich mich jetzt ganz ehrlich dem Ende, hat Musik auch heute eine ganz direkte, ganz wichtige therapeutische Bedeutung. Ich zeige Ihnen nur so als Anregung, damit Sie so ein bisschen sehen, wie gut man das heute schon zuordnen kann, und dann kommt am Schluss, und doch sind wir in einem Nebel von Unwissenheit. Aber zum Beispiel bei Menschen mit nach Schlaganfällen, bei Menschen mit Alzheimer, bei Menschen mit Parkinsonscher Krankheit, das ist das, was man mit einem sehr simplifizierenden, aber ich glaube sehr schönen bildlichen Ausdruck mit körperlichem Stottern ausdrücken können, dass ihre Bewegungen so abgehackt sind. Da können wir sehen, dass durch musikalische Reizung oder sagen wir mal Aktivierung der Hirnrinden und der Hirnregionen wieder flüssige Bewegungen entstehen können. Bei Alzheimer-Patienten können wir durch Aktivierung von Erinnerungszentren wie mit keiner anderen Sensualik Erinnerung wieder hervorrufen, auch wieder Gedächtnisleistung hervorrufen. Und da gibt es eine ganze Vielzahl von empirischen Berichten, die zeige ich, das war auch bewusst, das wollte ich auch gar nicht im Detail erklären, ein paar Anregungen. Aber es gibt eine ganze Zahl auch von mittlerweile wissenschaftlich, sagen wir mal, aufgearbeiteten. Das Wort belegbar, werden wir vielleicht nachher in der Diskussion noch ein bisschen dazukommen, ist sicher ein problematisches, wo und wie Musik positiv in diesem wunderbaren und doch völlig nebulosen Konstrukt des Gehirns wirkt. Aber, und das ist ein Phänomen, das ganz schwer zu erklären und wahrscheinlich wirklich nur kulturell begreifbar ist. Wenn jetzt die Musik funktionieren würde, dann wäre ich glücklich. Wenn es nicht geht, haben wir Pech gehabt. Dann erkläre ich es Ihnen, vielleicht kann ich es Ihnen erklären. Und wenn nicht, dann müssen Sie es mir einfach glauben, das ist auch kein Fehler. Hirzert. Nein. Es ist egal. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Sie ist eh schon ein bisschen unglücklich, dass ich so lange rede und ich kann es Ihnen erzählen. Ich hätte zwei Beispiele gebracht. Sie alle hier im Saal kennen Mozart G-Moll. Nein, es ist nicht schön. Sie werden merken, dass es gar nicht schön ist. Weil das ist ein Stück, bei dem sich 70% der Menschen entspannt zurücklegen. Sagen herrlich. Mozart-Glück. Das ist auch viele Jahre und Jahrzehnte, und jetzt sage ich vielleicht richtigerweise, ich sage Ihnen einfach zwei Pole, weil sie zeigen, was Musik bewirken kann. Viele Jahre und Jahrzehnte so gehört worden. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Todestonart G-Moll. Wenn Sie die musikalische Sprache und Symbolik verstehen, die wahrscheinlich dramatischste Auseinandersetzung von Mozart mit seinem eigenen Tod außer dem Mozart-Requiem, das sich dann nachher in der Jupiter-Symphonie auflöst, und ein Mensch, also ich brauche wirklich nur daran denken, da kann ich jetzt nichts dafür, das ist meine historische Prägung, kriege ich eine Gänsehaut und könnte überhaupt keine Viertelsekunde da mich irgendwie entspannt zurücklegen, sondern das ist für jemanden, der das aus dieser Welt kennt, eine der aufrührendsten und erschütterndsten Musiken, die es überhaupt gibt. Und wenn Sie mir das zur Entspannung, wenn ich nach einem Schlaganfall bin, spielen, dann springe ich Ihnen an die Gurgel. Das ist vielleicht auch ein Therapeutikum, aber es ist zumindest nicht das, was Sie wollten. Und dass ich da nicht ganz alleine bin, das kann ich Ihnen mit einem kleinen Beispiel sagen. Es gibt einen Schweizer Musikhistoriker, Hans-Georg Negeli, eben ist auch eine Medaille benannt, der hat nämlich zur Mozart-Zeit darüber geschrieben, und zwar über diese Symphonie, ob es eigentlich überhaupt erlaubt ist, dass man mit Musik die Menschen in so eine Emotion versetzt, dass sie eigentlich nicht mehr auf die Menschheit loslassbar sind, weil sie in so einer Aufwühlung sind. Und dass das so ähnlich wie beim Werther, dass das die Menschen so aufwühlt und beschäftigt, dass er der Meinung ist, dass das unethisch ist, diese Droge Musik einzusetzen. Und damit komme ich zum letzten Satz. Das Wunderbare an der Musik und warum sie auf jeden Fall eine heilende Macht ist, das sehen Sie im überwältigenden Beispiel von Orpheus und Eurydike. Das ist nämlich die einzige Kunst, die es geschafft hat, den Tod zu überwinden. Und das ist nicht zufällig, das ist zumindest meine Überzeugung, sondern es hängt damit zusammen, dass Musik ja auch unser Leben widerspiegelt. Sie ist eigentlich nur existent, während sie klingt, und trotzdem klingt sie über das hinaus. Dankeschön.
Du wolltest mir vorher so die Kühe in den Mund legen, nach denen ich dich sicher fragen werde, ob die jetzt mehr Milch geben, aber ich denke mir, uns interessiert ja doch viel mehr die Wirkung auf den Menschen.
Das gibt auch.
Und wenn du sagst, dass die Musik den Tod überwinden kann, dann führt mich das jetzt natürlich sofort zu einer Frage. Es gibt am Wiener AKH eine Studie, von der Sie vielleicht wissen, da gehen Wiener Philharmoniker auf die Krebsstation, auf die Onkologie und spielen dort Krebspatienten Bach und Fritz Kreisler vor.
Nein.
Im Rahmen einer Studie. Und mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was hältst du von dieser Studie? Meines Wissens nehmen da 9 Patienten im Moment daran teil. Und ich glaube, ebenso viele Philharmoniker, die eben ins Spital kommen, um dort zu spielen. Was passiert dort? Was passiert dort auf der Station?
Also das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich wirklich bitte, dass Sie meine Antwort wirklich so nehmen, wie ich sie meine. Ich finde das menschlich, auch von der Wichtigkeit der Philharmoniker, eine unglaublich tolle Sache. Wissenschaftlich ist es hochproblematisch, denn ich kenne auch diesen Zeitungsartikel und auch, ich habe auch mit Clemens Helsberg darüber gesprochen, das ist der Chef der Wiener Philharmoniker. Da ist eine so unglaubliche Bandbreite von Fragen, was, wie, wo, wen beeinflusst, die man so nicht beantworten kann. Denn die Patienten im AKH sagen zu Recht und begeistern, deswegen ist es wirklich menschlich großartig, halt super, die Philharmoniker kommen. Die sagen nicht, Bach wird mir gespielt, sondern die sagen, die Philharmoniker kommen. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich den Anspruch auf eine wissenschaftliche Arbeit habe oder wenn ich den Anspruch auf einen wissenschaftlichen Nachweis habe, dann muss ich das, was man einen Bias nennt, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist sozusagen das, was eine Studie verfälscht, weil es einen Effekt vorspiegelt, der aber nicht mit dem gewünschten mit dem gewünschten Input zusammenhängt. Freuen sich die, weil sie überhaupt wer besucht. Geht es denen besser, wenn jeden zweiten Tag kommt eine Stunde ein Mensch und setzt sich zu ihnen hin? Möglicherweise kann ihnen der Katzenmusik vorspielen, weil sie so glücklich sind, dass einfach wer da ist. Es geht um Patienten, die 3 Wochen auf der Stammzelltransplantation eingesperrt sind. Die sind dort wirklich sowas wie in Einzelhaft. Da ist auch das Hineinkommen sehr schwierig, da muss man sich steril waschen und so weiter. Das heißt, die Frage, was davon wie den Menschen beeinflusst, ist unglaublich schwierig. Grundsätzlich, sozusagen weitergedacht, glaube ich natürlich, dass ein Mensch in so einer Lebenssituation mit der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Musik profitiert. Grundsätzlich ist es unglaublich toll, dass die da hineingehen. Ich glaube nur, dass da 2 Dinge ein bisschen miteinander vermischt werden.
Ich spitze das vielleicht jetzt noch einmal ein bisschen zu. An der Paracelsus-Universität in Salzburg, seine Privatuniversität, gibt es eine Unmenge an Studien inzwischen, die sich damit beschäftigen, Wirkungen auf Herzrhythmusstörungen, auf Depressionen, auf Bluthochdruck durch Musiktherapie. Die werden auch sehr gefördert vom Wissenschaftsfonds, vom Forschungsfonds. Wenn man die gleiche Intensität, die gleichen Mittel dazu einsetzen würde, Mediziner auszubilden, nicht so entfremdet zu arbeiten in den Spitälern oder Krankenschwestern dazu auszubilden oder mehr Krankenschwestern einzusetzen, damit die mehr Zeit haben, mit den Patienten umzugehen. Ist das nicht ein Fluchtpunkt Musik, ein Fluchtpunkt Kunst, der da jetzt in der Therapie etwas helfen soll, was medizinisch wahrscheinlich oder menschlich medizinisch auch zu lösen wäre?
Ja und nein. Ich glaube, dass es beides Elemente hat und das ist etwas, was man in dieser Diskussion mit diesem Thema, glaube ich, ein bisschen mehr einfordern muss. Das ist ein bisschen mehr Professionalität. Und zwar ein bisschen mehr Professionalität am Input-Faktor, vor allem am Thema Musik und ein bisschen mehr auch Professionalität, was man am Schluss herausbekommen will. Am Input-Faktor meine ich, wir sagen, und das werden einige hier im Raum wissen, wenn ich so ein bisschen herumgehört habe, sind glaube ich einige auch von Ihnen Musiktherapeuten etc., da gibt es eine ganz unterschiedliche, da gibt es eine Vielzahl, mehr noch als bei der Psychotherapie von verschiedenen Zugängen. Was ist der Input an Musik? Ich hätte noch ein Musikbeispiel gehabt, dass zum Beispiel Harmonien, es hängt ganz wesentlich davon ab, was du eben zum Beispiel für eine Stimmung nimmst etc. Wenn ich das vorher nicht definiere, dann tue ich immer nur so Pseudokonstrukte messen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite finde ich es grundsätzlich sehr sympathisch, und auch wichtig, dass sich die Medizin und jetzt sage ich mal überhaupt die Wissenschaft allgemein mit dem Thema ihrer Nahbeziehung zur Kunst auseinandersetzt. Ob das unbedingt der ganz richtige Weg ist, ist mir nicht ganz klar. Grundsätzlich wäre mir lieber, wenn die Ärzte alle Geigen spielen oder Cello spielen. Das haben sie ja auch über viele hundert Jahre ziemlich regelmäßig getan. Und zwar selten ihren Patienten vor, aber weil es für die eigene Therapie der Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod eine sehr wichtige Sache ist. Es ist im Moment, habe ich das Gefühl, ein bisschen eine Mode. Eine Mode, dass die Wissenschaft sich so ein bisschen ein künstlerisches Mäntelchen umlegt und die zweite, und das ist eine Entwicklung, die man sehen muss, um sie einzuordnen, dass man, jetzt sage ich einmal, dass nicht wissenschaftliche Element outsourced, nennt man das heute, oder? Das heißt, da schickt man wen anderen hin, weil ich mich darauf beschränke, meine Tabletten zu geben oder meine Operation zu machen. Das ist das, was mir daran nicht gefällt. Das heißt, ich glaube, dass es wirklich beide Elemente hat und es wird an uns als Ärzten, aber auch an Ihnen als Patienten und als Gesellschaft liegen, die Symbiose zu fordern und auch einzufordern.
Du hast mir in der Vorbereitung zu unserem Gespräch erzählt, dass ihr im OP einsetzt Delfinmusik zum Beispiel, nicht im OP, also in der Therapie Delfinmusik einsetzt, um Menschen zu beruhigen, um sie, den Rhythmus zu beruhigen, den Puls zu beruhigen. Hat das jetzt was mit Kunst zu tun oder ist das einfach ein rein vegetativer Zugang?
Also im OP, ich kann es leider nicht verbieten, weil so diktatorisch kann man heute auch nicht mehr sein, nicht einmal als Geschäftsführer. Im OP würde ich an und für sich Musik im Sinne von Mozart, Schubert oder irgendwas wirklich verbieten, weil ich mir sicher bin, wenn ich nicht lauter Chirurgen mit Schweinsohren habe, dass die eigentlich irgendwo hineinschneiden müssen. Weil es ist völlig unmöglich, eine große Zitur zu hören und zugleich sich aufs Operieren zu können. Das ist meine tiefe Überzeugung, können Sie anderer Meinung sein. Gut so. Was wir benutzen, und das finde ich, da leben wir eine Realität, ist, dass viele Menschen erstens gewisse Formen von Musik als emotionale Entspannung erleben. Gewisse Formen von Tönen und Klängen. Und das benutzen wir zum Beispiel bei der Endoskopie, also das ist, wenn Sie irgendwelche Schläuche im Magen oder Dickdarm einführen, was alles andere als angenehm ist, und wenn jemand nicht eine Beruhigungsspritze will, und dann bieten wir ihn an, ob er das will. Das ist ganz interessant, weil es nicht alle wollen. Es gibt Leute, die das eher aggressiv macht und die das, ja, wenn wir natürlich auch nicht für jeden die richtige Musik haben, auch logisch. Nein, ist ja klar, weil es da, und das ist ja der nächste Bias, den man in dieser Thematik hat, ist ja eine unglaubliche Bandbreite von individueller Erfahrung mit Musik, von individueller Prägung mit Musik gibt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Sie falsch gedeutet. Für mich ist Musik nichts Beruhigendes, sondern etwas immer Aufwühlendes und immer etwas Auseinandersetzendes. Es gibt aber natürlich Menschen, Klammer, ich glaube, dass sie die Musik ein bisschen jenseits ihrer, jetzt muss ich das sehr vorsichtig formulieren, dass da nicht die Eurynien über mich herfallen. dass sie Musik ein bisschen neben ihrer inneren Bedeutung benutzen, sagen wir mal so, die das als Entspannung sehen, die eben eine Eroica zum Gastroskopieren benutzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da nicht den Magen bei den Nasenlöchern herausziehe.
Ich spüre im Publikum schon einen großen Bedarf, mit
uns,
mit uns mitzudiskutieren. Es gibt Handmikros und normalerweise würden wir es jetzt von einem zum anderen reichen, der sich jetzt meldet. Das ist heute aufgrund der Dichte nicht so gut möglich. Das heißt, ich bitte Sie einfach aufmerksam zu schauen, wer als nächster nach Ihnen sprechen möchte und zu versuchen, sozial das Mikro einfach weiterzugeben. Wem brennt es als erstes? Bitte.
Eingeschaltet hier. Mich würde Folgendes interessieren, es ist hier immer Musik sozusagen allgemein gegangen. Mich würde interessieren, ob es auch Studien oder wahrscheinlich gibt solche dazu gibt, welches Instrument wie wirkt. Oder ob es da unterschiedliche Wirkungen gibt des Instruments. Ich meine, mir ist nur bekannt, dass zum Beispiel Trommeln sehr stark, aber wahrscheinlich auch andere Instrumente und überhaupt Musik, aber gerade Trommeln sehr stark aufs Unbewusste wirken. Ja, da hätte mich einfach interessiert, was Sie dazu zu sagen haben.
Also die meisten Studien befassen sich eher mit dem Thema der Rhythmik, weil das einen ganz starken vegetativen Einfluss hat. Vielleicht muss man es überhaupt unterscheiden. Im Wesentlichen kann man drei messbare medizinische Reaktionen auf Musik unterscheiden. Das eine ist eine mechanische Reaktion, die sehr stark auf das Muskelsystem geht. Das hängt ganz stark mit der Rhythmik zusammen und hat einen relativ starken Einfluss oder durch Lautstärke. Das zweite ist das vegetative Nervensystem. Da gibt es eine Reihe von Studien, zum Beispiel über die Hautspannung und über das Schwitzen. Da scheinen vor allem die Blasinstrumente eine, sage ich einmal, eher aggressive, während die Streichinstrumente und Flöten eher eine beruhigende oder sagen wir mal eine eher emotional, ja, sagen wir ruhig beruhigende Dimension aufzuweisen haben. Was interessant ist, ist, wenn Sie die barocke Symbolik der Instrumente kennen, dann stimmt das ziemlich genau mit dem überein, nicht? Das Flöten sind immer so ein bisschen erotisch, die Oboen, die so ein bisschen in der Mitte drin sind, so Hirten und ein bisschen, sagen wir mal, schelmisch. Die Pauken und Trompeten sind immer Krieg und Aggression oder wie wird man König durch Krieg und Aggression oder der Herrscher. Das ist ja auch kein Zufall, dass das da ein bisschen zusammenhängt. Das ist, in die Richtung gibt es Tendenzen. Sehr viele detaillierte Studien zur Frage, ob jetzt eine Geige mehr beruhigend wirkt oder nicht, kenne ich nicht. Ich glaube das, und jetzt bleibe ich bei den Kühen, weil ich da halt schon mal gefragt worden bin, ich glaube, dass zum Beispiel dieser offensichtlich vegetativ positive Reiz, der bei Mozart-Musik mit den Kühen festgestellt wurde, weniger am Mozart als mehr an den Geigen und der fehlenden extremen Rhythmisierung hängt, weil sie offensichtlich lauter so irgendwelche langsame Sätze in sehr, sagen wir mal, abgespeckter Form abgespielt haben. Ist Ihnen das Antwort genug? Ja, das habe ich, sehe ich. Also da gibt es eigentlich nur eine gute Studie und die scheint über die Reichhaltigkeit der Obertöne scheint, die haben aber das nur gemessen, zumindest nur eine, die ich kenne, Entschuldigung, muss ich so sagen, die haben das nur an der Sie haben es Gänsehautfaktor genannt, nämlich an der mechanischen Reizung der Hautmuskeln und da ist das, was wir schrill oberstonreich nennen, stärker auslösend als die dumpfen Töne. Aber das ist überhaupt ein Thema und insofern werde ich Ihnen da auch die Antwort schuldig bleiben müssen, dass wir ganz viele unterschiedliche Einzelberichte haben, aber ganz wenig systematische Forschung. Nicht zuletzt, weil mir auch keiner sagen kann, es gibt ja auch die Hertie-Stiftung in Deutschland, die ja ziemlich viel versucht zu forschen, von der Cleveland-Klinik war ja dieser Doktor, wie heißt der, Resey, auch in Salzburg letzten Sommer, die sich auch damit befassen. Aber das ist alles, sage ich einmal, sehr oberflächlich, weil es die Musik als Ganzheit fasst und diese Detailfragen, über die man dann aber sehr, sehr lange definieren müsste, wie stimmt man es, wie nimmt man eine Trompete. Eine Trompete können Sie, wenn Sie eine kleine sogenannte Bach-Trompete nehmen oder eine Naturtrompete, hat die völlig andere Obertöne. Weil die ja das eine mal 2 Meter lang ist als Grundsäule und das andere mal ja gerade mal 40 Zentimeter. Also sie muss 50 sein, dass sie ja die gleiche Stimmung hat, aber es ist ein anderes Thema.
Na Moment, die Dame hat sich gemeldet und dann gerne gleich Sie.
Sie haben gesagt, dass das Abspielen von Musik in Fabriken durch Abkommen mit den Gewerkschaften verboten ist. Aber ich weiß, in den 60er Jahren hat eine Firma namens Musak, die das Bespielen von Musik in Einkaufszentren und in Büros und so weiter mit ausgeklügelter psychologischer Wirkung, die haben ein Vermögen gemacht und gerade jetzt unser 09 Musikchef Peter Androsch hat die Linzerkarte initiiert, die diese ständige Bedudelung mit Musik in alle Geschäften, Restaurants und wo man hingeht verbieten soll. Würden Sie bitte ein paar Worte zu dieser sagen? Ist es nicht nur irritierend, sondern hat es auch eine vegetative Auswirkung?
Also, dass es eine vegetative Auswirkung hat, das sieht man eben an den Arbeiten der amerikanischen Forscher ungefähr der 40er, 50er, 60er Jahre. Der Herr Squire hat sich das sehr genau angeschaut und das ist eine Tatsache. Das Problem bei diesen Dingen ist, so wie beim Vorhergesagten, dass es wahnsinnig schwer ist herauszufinden, was ist eine Frage der emotionalen Erinnerung. Das heißt, nehmen wir das klassischste aller Beispiele, Weihnachten, nicht? Aus jedem Kaufhaus dudelt irgendeine Musik heraus, die, ob sie wollen oder nicht, die einen ein bisschen fröhlicher werden lässt, weil sie Jingle Bells halt in ihrer Jugend mit der Oma getanzt haben und die anderen wie mich aggressiv werden lassen, weil ich mir denke, warum muss ich mir den Käse anhören? Aber jeder hat eine Reaktion und zwar nicht nur eine intellektuelle, sondern hat eine vegetative, eine tatsächliche Reaktion. Das wirkliche Problem ist, dass wir so wenig Kaspar Hausers haben, die, was wahrscheinlich auch gar nicht möglich wäre, weil es ja nicht nur heute, sondern immer unmöglich war, ohne Musik aufzuwachsen, aber wo sie wissen, was ist der Effekt. Das, was interessant ist an diesen amerikanischen Studien, ist, dass diese funktionelle Musik, die damals gemacht wurde oder die damals produziert wurde, übrigens ist eben dieses Abkommen erst 77 gewesen, also diese Firma, von der ich jetzt nichts wusste, ich glaube, Sie haben es gesagt, 66 oder so. Ja eben, das passt eh noch, genau, das ist noch in dieser Zeit, dass die sehr genau vor Augen gehabt haben, dass es eine, jetzt würde ich einmal sagen, beruhigend anregend, es hat nicht aggressiv anregend, sondern eine gleichförmig anregende Wirkung gehabt. Bei der Kaufhausmusik gibt es ja mittlerweile in jedem besseren Marketingbüro der Versuch über, aber das sind eher kulturelle Forschungen, herauszufinden, wie ist meine Zielgruppe gepolt. Das heißt, Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass Lebensversicherungen eher klassische Musik nehmen. Ist ganz banal, weil die wissen, dass die sich dafür interessieren, zu einem Großteil in einem, sage ich mal, gesetzteren Alter sind und die hören jetzt nicht Hip-Hop. Das Entsetzliche ist, dass sie wahrscheinlich alle gehört haben, dass, ich weiß nicht welche Versicherung, zum Beispiel mit dem Dies Irae aus dem Mozart-Requiem, ihr Branding, wie man das heute nennt. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich würde mich auch interessieren, darüber gibt es aber meines Wissens keine Arbeiten, ob die Leute da nicht alle Herzrhythmusstörungen kriegen, weil ich das wirklich glauben würde, weil das ja eine solche Diskrepanz zwischen Musik und Inhalt und auch Bild ist. Das ist ja auch ein Thema. Musik, also da sind wir jetzt ein bisschen woanders, aber Musik und Bild, wie wir sie in unserer Videowelt erleben, sind sehr oft nicht kongruent. weil Musik eine andere Emotion hervorruft als die Bilder. Da gibt es einige Studien darüber, über Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben, dann eine unglaubliche Sensualik auf auditivem Gebiet entwickelt haben und dann wieder zu sehen begonnen haben. Die haben zu einem erheblichen Anteil wegen der Inkongruenz zwischen Aug und Ohr sich wieder schwarze Brillen geben lassen, zumindest dann, wenn sie irgendwas hatten, was stärkere auditive Faktoren hatten, weil sie das nicht zusammengebracht haben. Und jetzt sage ich einfach einmal, ich kann das nicht belegen, weil es darüber wirklich relativ wenig wissenschaftliche Arbeit gibt, dass das genauso ist bei der Musik in einer Welt, die an ihnen so vorbeizieht und dann hören sie langsame, vielleicht auch Musik, an der man zuhören sollte, in irgendwelchen Einkaufszentren. Was überhaupt keine Frage ist, und das ist jetzt der Abschluss meiner Antwort, ist, dass ich solche Initiativen von lärmfreien Zonen, das kann man überhaupt nur begrüßen. Weil, wie ich vorher gesagt habe, wenn Musik eine Auswirkung hat, dann ist das permanente Berieseln mit Musik, führt zu Desensibilisierung, das führt zu Nervenveränderungen, die wir nur alle nicht kennen. Wer weiß, ob das erst in ein oder zwei Generationen sich auswirkt, aber da soll man ja angeblich auch eine Verantwortung dafür haben. Der Kurt Tucholsky hat einen wunderschönen Satz einmal gesagt. Er hat gesagt, der Mensch hat Augenlider, um die Augen zuzumachen. Warum haben wir keine Ohrenlider?
Darf ich?
Der Herr einen Moment, ich glaube, die Dame war zuerst und dann...
Nein, ich war zuerst, aber es macht nichts. Ich werde durchstehen. Nein.
Könnten Sie ins Mikro sprechen?
Durch Musik oder gibt es keinen, was glauben Sie? Oder ist das nur Placebo? Also ich muss sagen, wenn ich sehr krank bin oder gewesen bin einmal, da hätte ich keine Musik vertragen. Da braucht man seine ganze Kraft und seine ganze Konzentration zur Heilung. Habe ich das Gefühl. Aber Musik verträgt man nur, wenn man auch körperlich gut beieinander ist. Das andere, finde ich, ist Berieselung. Ich.
Ja, ich möchte Ihnen in zwei Dingen ein bisschen widersprechen. Das Wort nur Placebo finde ich dann gefährlich. Nein, ich finde es dann gefährlich, wenn Placebo zu einer Wirkung führt. Denn das führt ja auch. Dann ist es ja wurscht, was wirkt. Es geht uns ja um eine Wirkung. Ich würde so absolutistisch zum Thema, bringt Musik Heilung, ja oder nein, weder ja noch nein sagen. Was es ganz offensichtlich bringt, ist zum Beispiel beim Einsatz bei Alzheimer-Patienten, beim Einsatz bei Parkinson-Erkrankten, bei Einsatz bei retardierten Kindern, wo man sieht und wo man auch wirklich in den Enzephalogrammen und in den PET-CTs, also in diesen funktionellen Untersuchungen nachweisen kann, dass sich die Aktivität des Gehirns deutlich vermehrt. Dort bringt es einen Beitrag zur Verbesserung. Das sind alles Erkrankungen, wo das Thema Heilung sowieso leider Gottes nicht zur Diskussion steht. Aber dort bringt es auf jeden Fall einen Beitrag. Daher würde ich wirklich sagen, das kann man so absolutistisch nicht sagen. Es ist dort, wo es richtig eingesetzt ist, eine Unterstützung. Es hat auf jeden Fall eine Macht. Und es hat eine Macht, über deren Wirkung wir uns nicht immer ganz sicher sind. Weil, und das finde ich auch wunderbar, weil Musik eben ein bisschen mehr ist als die Ansammlung von einsetzbaren Tönen. Der Herr wird dich fressen.
Nein, jetzt nicht.
Wir haben schon, danke schon. Meine Frage geht dahin, Sie sprachen vorhin an, die Medikamente, die gewisse Zeit genommen oder längere Zeit genommen werden, deren Wirkung nachlässt. Jetzt meine Frage dazu, Sie haben auch Herzrhythmusstörungen erwähnt. Meine Frage dazu beispielsweise, könnte man anstatt der Medikamente möglicherweise Musik einsetzen, um jetzt wirklich spezifisch auf Herzrhythmusstörungen bezogen, dem Menschen dann helfen, dass der Rhythmus nicht mehr gestört ist?
Also ich kenne keine Studie darüber, muss ich jetzt dazu sagen. Ich würde eher sagen nein. Ich würde eher sagen nein, weil das so offensichtliche organische Störungen sind, die sie durch das Zerstören des Unruheherdes tatsächlich und objektiv heilen können, dass ich das nicht glaube. Das Interessante ist, dass die anekdotischen Berichte eher in die Gegenrichtung gehen, nämlich dass Musik Herzrhythmusstörung auslöst. Natürlich wäre es irgendwie logisch, dann zu sagen, dann wird es wohl auch eine andere Wirkung geben, nur glaube ich, dass da die Macht des Herzmuskels stärker ist als die Macht des Herzens, um das einmal so zu sagen.
Okay, danke.
Bitte. Ja, ich habe eine Freundin, deren Tochter hat eine Musiktherapie bekommen mit Mozartmusik. Da wurden bestimmte Töne herausgefiltert und die Mutter hat mitgehört und schwere psychische Störungen bekommen. Sie sagt, das ist Auslöser gewesen. Könnte sowas möglich sein?
Auf die Antwort könnte kann man Gott sei Dank fast immer mit Ja antworten. Nein, ich meine das jetzt wirklich ganz unzynisch, weil das ja eine wahnsinnig schwierige Frage ist. Ich denke, dass es drei Erklärungsmodelle dafür gibt. Das eine ist, dass, jetzt sage ich mal, die Musik Mozart so perfekt ist, dass das Wegnehmen eines Teils einen sensiblen Menschen wehtut. Ich war vor 5 Tagen im Faust und da haben die immer wieder einzelne Sätze gestrichen. Ich bin fast gestorben, weil ich kenne den so gut und dann, das ist so wie wenn ein Skispringer plötzlich in ein Luftloch fällt und 2 Meter tiefer fällt. Das kann gesund sein, aber es kann auch tödlich sein. Das ist die eine Möglichkeit. Das zweite ist, dass sie es so gut kennt, dass ihr das eben jetzt intellektuell gefehlt hat. Und das dritte ist, natürlich kann es auch Zufall sein, dass die Belastung durch das kranke Kind oder was auch immer, da jetzt von mir eine Antwort, ich würde Ihnen einfach gern diese 3 Möglichkeiten anbieten. Ich kann es nicht konkreter
beantworten.
Bleibt es
offen, ja oder nein?
Ja.
Ich habe einen Mann, der ist im letzten Stadium Parkinson. Und wir haben unser ganzes Leben viel Musik zusammen gehört. Und er kann auch fast nicht mehr sprechen. Aber wenn er Musik hört, und das ist meine Frage, die eine Erinnerung auslöst in ihm, meistens eine mit positiven Gefühlen, kommen 1, 2 Worte. Das ist ganz ergreifend.
Ja, ja. Also da kann man nur sagen, dass erstens freut mich das für Sie. Es ist nicht nur Erinnerung. Da gibt es viele neurologische Literatur darüber, dass solche Patienten teilweise zum Beispiel nicht sprechen, aber singen können. Und zwar zusammenhängend singen können. Weil, und das ist das Wunderbare, weil das 2 Zentren sind. Und das habe ich vorher nicht gesagt. Das ist ja zum Beispiel auch wahrscheinlich der Grund, warum Jugendliche, die viel Musik machen, diese berühmten ganzen Effekte mit kreativer, aufmerksamer, weil die in der Mitte des Hirns ist der Balken, der verbindet, das ist so wie die Nibelungenbrücke. Und der wird ganz stark befahren, wenn sie Musik machen, viel mehr als bei Sprache. Und offensichtlich ist beim Parkinson konzentrieren wir uns so wahnsinnig auf die Sprache und tun dieses Zentrum, dieses Broca'sche Sprachzentrum auch irgendwie überfordern. Und das andere, das Musikalische, liegt jetzt ein bisschen brach. Wir müssen ja bedenken, dass wir wahrscheinlich nur ein paar Prozent von unserem Gehirn wirklich benutzen und in der ganzen Schlaganfalltherapie oder in der Therapie von neurologischen Erkrankungen ist ja eigentlich nicht so sehr das Ziel, das Gestörte wieder in Schwung zu bringen, weil da gibt es ziemlich viele Hinweise darauf und würde ich mal sagen, das ist ziemlich unbestritten, dass man das nicht wieder in Gang bringen kann, sondern dass wir andere Hirnaktivitäten als Ersatzspieler einsetzen. Und das scheint beim Parkinson wirklich erfolgreich einsetzbar zu sein. Es gibt relativ viel Literatur auch darüber, und das ist, glaube ich, wirklich objektivierbar, dass es auch ganz stark bei Gehstörungen wirkt. Also dass Patienten, die kaum mehr gehen können, unter Musik, muss man natürlich jetzt wirklich auch ganz bewusst die richtige, aber wenn Sie ein Mozart-Menuett nehmen und das spielen, dann wird das nicht gehen, unter Musik wieder für die Zeit der Musik. Das ist das ein bisschen Traurige, dass es nur für die Zeit der Musik geht. Also auch das ist etwas, und so viel zum Thema Heilung. Es scheint so zu sein, dass die Musik in der Zeit Türen aufmacht, aber sie leider auch wieder zumacht.
Ja. Sie bitte, und dann, ich glaube, Sie wollten dann nachher.
Aber jetzt sage ich Ihnen ganz kurz zur Musik etwas. Es ist zwar ganz anders, aber haben Sie gewusst, dass zum Beispiel das Menuett
die Geschwindigkeit des Menuetts ausschließlich damit zusammenhängt, wie der Ludwig der 14. Gicht bekommen hat. Da wurde es nämlich plötzlich mit einem Schlag auf dem anderen halb so schnell, weil er dann nicht mehr so schnell tanzen hat können. Und man darf auch nur solche nehmen für Patienten, die... Ja, sie ist eine Tatsache. Glaubst du mir nicht?
No, oh ja, ich glaube dir alles.
Das ist bei Städte Saint-Simon. Ich kann die Seite nicht sagen, aber ungefähr.
So, bitte.
Mich würde Ihre Meinung interessieren zu der Vielzahl der Jugendlichen, die sich ununterbrochen mit Stöpseln beriesen lassen.
Das ist ein glaube ich, sehr unterschätztes Thema in seiner Gefährlichkeit. Und das war das, was ich gesagt habe. Wenn man Musik eine Macht zuschreibt, dann hat es auch eine negative Kraft. Und ich glaube, dass es zwei Effekte gibt. Das eine ist wirklich die Desensibilisierung. Das heißt, es wird so ein bisschen mit Teer zugekleistert, das musikalische Sensorium. Das andere ist aber schon, das fängt ganz banal an, wenn sie in eine Disco hineingeht, dann fängt ihr Bauch zum Mitschwingen an. Denn da sind die Bässe in einer ganz starken Dimension und da gibt es sehr wohl Hinweise darauf, was das im Vegetativum auslöst. Das löst unglaubliche Stresssituationen aus, das löst aber Dysstress, das kann man ja unterscheiden, aus und führt dazu, dass ich persönlich schon auch glaube, dass, da muss man jetzt aufpassen, da sitzt man immer mit den falschen Leuten im Boot und das will ich wirklich nicht, aber die Primitivisierung der Musik ist schon ein Problem. Das fängt übrigens mit einem ganz banalen Beispiel an. Sie können auf ein iPod ungefähr 500 Poplieder, aber nur 3 Mozart-Arien drauf tun, weil einfach der musikalische Gehalt so ein anderer ist. Und das ist schon, ich glaube, das kann man ganz unideologisch sagen, das eine ist eine riesengroße Herausforderung, die man übrigens bei neurologisch gestörten Patienten nach Schlaganfällen auch sehr gut nachvollziehen kann, die nämlich, da gibt es eine sogenannte A-Musik, wo man nur die Struktur, ich habe es vorher glaube ich schon erwähnt, oder? Das ist so vielschichtig, das ist eine ganz andere Herausforderung des Gehirns. Das gibt es auch nachweislich im PCT. Das Problem, was Sie nicht wissen, und das können Sie nur postulieren und dran glauben oder nicht, warum ist die Inanspruchnahme, vor allem der Frontallappen, wie sie bei der Popmusik ist, das ist so die ganz, die ganz basic Emotion, um das vorsichtig auszudrücken. Warum ist die schlechter als die Inanspruchnahme der Temporallappen und des limbischen Systems bei Mozart? Ich kann es Ihnen sagen, weil ich dran glaube, aber das ist natürlich keine wissenschaftliche Aussage.
Ich reihe mich dann ein als Wortmelderin, aber zuerst war da, glaube ich, eine Dame.
Ich glaube, dass nicht nur das Musikzuhören wichtig ist, sondern Musik selber machen, besonders singen. Und ich würde mich wirklich interessieren, welche älteren Damen singen denn noch? Ihr seid jung, aber ich habe festgestellt...
Das war gut.
Ich habe festgestellt, dass die älteren Damen das Singen verlernen. Und neulich hat man gesagt, nur mehr in der Kirche kann ich singen, sonst kann ich überhaupt nicht mehr singen. Und ich merke heute, wenn es mir in der Früh nicht gut geht und ich fange singen an, geht es mir gleich besser. Und ich würde wirklich an jeden motivieren, ganz einfach zu singen. Und ich war zur Kur und zu einer Kneipkur und am Abend sitzen die Damen beisammen, wissen nicht, was tun sollen. Jetzt habe ich gesagt, wisst ihr was, singen wir was. Ja, was singen wir denn? Na, wenn alle Brünnlein fließen. Auf einmal haben die Damen einen ganz anderen Gesichtsausdruck bekommen. Ja, die hat nicht nur die erste und die zweite, sondern die dritte. Sie konnte sogar noch die fünfte und die sechste Strophe. Und auf einmal war es ganz erfreut. Mein Gott, hat sie gesagt, ich habe ja schon so lange nicht mehr gesungen. Und ich kann alle Strophen, das gibt es ja überhaupt nicht. Und da denke ich, da würden wir sozusagen gegen das Altwerden und gegen das Vergessen ganz allerhand unternehmen könnten, wenn wir da das fördern könnten, dass die älteren Herrschaften miteinander musizieren und miteinander singen.
Ich muss Sie allerdings gendergerecht korrigieren, das dürfen nicht nur die älteren Damen. Die singen vielleicht schöner, aber was wirklich interessant ist, Sie haben vom Singen erzählt und das ist ja wirklich die heilende Macht der Imagination. Die Damen hier haben, also jetzt sitzen fast nur vor mir Damen, deswegen, die haben alle zu lächeln begonnen. Und das ist so. Und wir haben das einmal ausprobiert, wenn Sie zum Beispiel Leute wo einladen in ein Konzert und dann bringen sie die dazu. Wir haben das einmal in einer langen Nacht der Kirche gemacht, da haben die Leute mitsingen lassen. Zuerst haben alles ein bisschen und plötzlich hat das denen einen Spaß gemacht. Und da werden übrigens wirklich Endorphine ausgeschüttet, das weiß man. Deswegen, und das muss man jetzt schon sagen, gibt es ja auch eine aktive Musiktherapie. Es gibt ja in der Musiktherapie zwar sehr viele Schulen, aber sagen wir mal grundsätzlich zwei Zugänge. Die rezeptive, das heißt, dass sie Musik vorgespielt bekommen. Das geht halt bei einer bestimmten Patientengruppe auch gar nicht anders. Aber natürlich auch ganz stark die aktive, gerade bei diesen Jugendlichen. Das ist jetzt ein bisschen, aber sonst gebe ich Ihnen nur recht. Ich glaube nur, ehrlich gesagt, dass viel mehr ältere Leute singen als junge. Und das ist...
So, jetzt darf ich mich mal kurz melden.
Bin schon ruhig, ja.
Und vielleicht ziehe ich mir jetzt natürlich auch Ihren Unwillen zu, aber ich möchte jetzt schon gerne ein bisschen differenzieren, technische Errungenschaften und musikalische Qualitäten. Also ich denke mir, dass wir alle in einem mobilen Zeitalter leben und eben nicht nur das Handy bei uns tragen, sondern eben auch die Musik bei uns tragen, muss noch nicht zu einer Verflachung der Musikkultur, die heute produziert wird, führen, automatisch. Und ich denke mir, ich habe eine 13-jährige Tochter und meine Liebe zur Musik liegt sicher nicht in der Popmusik, aber ich lerne jeden Tag mit ihr differenziert zu hören, was sie da hört. Und ich denke mir, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Popsongs, die innerhalb von 3 Minuten versuchen, eine Situation, ein Gefühl, eine interessante musikalische Phrase zu entwickeln. Und es ist für mich eine Lust, da zuzuhören und da mitzulernen mit ihr. Und sie singt diese Lieder auch. Also ich denke mir, wir sollten nicht jetzt in so einen Pessimismus verfallen, dass da jetzt etwas den Bach runtergeht und wir etwas verlieren. Ich glaube, wir gewinnen gerade etwas anderes dazu und haben eine sehr, sehr vielfältige Musikkultur im Moment, mit der wir umgehen müssen. Auch.
Darf ich hier dir trotzdem, du meine Gastgeberin bist, ein bisschen recht geben und ein bisschen widersprechen? Ich glaube, die entscheidende Frage ist die bewusste Auseinandersetzung. Und ich glaube, das, so habe ich den Herrn auch verstanden, das Thema ist zum einen diese Permanenz, und die würde ich mit keiner Musik gut finden, aber mit einer hochartifiziellen ein bisschen besser, weil ich da schon einen Unterschied glaube. Natürlich, die Gregorianik ist auch keine hochpolyphone Musik, das ist eine Monophonie, völlig simpel, unter Anführungszeichen, das meine ich jetzt nicht abwertend, simpel kann ja auch was Positives sein. Also das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Das, worum es geht, ist, dass man sich bewusst sein muss, dass man etwas in der Hand hat oder im Ohr hat, das eine Wirkung hat. Und nicht etwas, was einfach so... Ich finde die modernen Medikamente viel besser als die alten, aber ich würde sie auch nicht mit dem Löffel in wen hineinschaufeln lassen, sondern dort, wo man es richtig bewusst braucht. Und das ist eigentlich für mich, würde ich so gerne schon als Kernbotschaft hier mitgeben. Musik hat eine unsagbare Macht in unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Dimensionen. Ich glaube, dass uns im Moment eine ein bisschen verloren geht, nämlich die der Tiefe. Das ist nicht Pessimismus. Ich glaube, wenn man das sagt, dann wird man vielleicht darüber ein bisschen nachdenken. Ich finde schon ein polyphones Werk, was schon das Wesen der abendländischen Musik seit was weiß ich ist, das finde ich schade, wenn das verloren geht. Also das finde ich einfach so wahnsinnig spannend. Das ist auch da oben in der Birne so wahnsinnig spannend, weil es einfach viel herausfordernder ist. Das ist wie nein, das darf ich nicht sagen, meine Frau hier.
Darf ich da anschließen?
Ich bin... Du hast recht, du sollst nicht...
Also ich denke mir, wir könnten jetzt noch 2 bis 3 Wortmeldungen dazu nehmen und dann langsam zu einem Ende finden, zu einem offiziellen Ende finden. Bitte.
Wir sind ja auch alle irgendwie groß geworden mit einer Musik, die vielleicht damals, mein Vater hat mir gesagt, die scheiß arme Musik, hinlänglich bekannt, denke ich. Und in der Zwischenzeit, man lernt ja auch dazu. Daher bin ich auch der Meinung der Moderatorin, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man diese Musik genießt als junger Mensch und der sich dann weiterentwickelt, hoffe ich, unter der Anleitung der Mutter voraus. Sie lernt auch dazu, genau. Und damit man ähnliche Erlebnisse dann erleben kann, wie Sie sie erleben und auch viele andere hier.
Ich war auch in einem Queen-Konzert und ich habe das sehr lustig gefunden und ich habe die Beatles gehört und was auch immer. Die Frage ist erstens einmal, wie gesagt, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt. Es ist die Bewusstheit und es ist auch die Frage der Bandbreite. Und das ist vielleicht das große Glück, das du hast, Konstanze, und das Sie haben, dass wir die ganze Bandbreite haben. Und dass wir daher auch die Musik dort einsetzen oder dort genießen können, wo sie hingehört. Um 3 in der Nacht in irgendeiner Disco würde ich jetzt auch nicht wahnsinnig gern Mozart hören. Klar.
Okay. Vielleicht schon. Danke.
Sehr was.
Oder darf ich eine Frage noch stellen? Wie sieht es aus bei Depressionen? Was kann man in der Richtung für Musik anbieten?
Da gibt es 2 ziemlich divergierende Studien, die mir bekannt sind. Eine aus, jetzt erschlagen Sie mich nicht, ich glaube eher aus Cleveland, aber das weiß ich nicht, und eine aus Deutschland. Es scheint sehr stark, also bei der Depression benutzen ja die meisten Musik aus der Vergangenheit. Und das ist das ganz entscheidende Thema. Das heißt, da haben Sie es mit Menschen meistens zu tun, mit einem kulturellen oder mit einer musikalischen Vergangenheit. Und wenn es da in der Musiktherapie gelingt, die Musik zu finden, die positiv besetzt ist, dann hat das positive Effekte. Da gibt es, zumindest meines Wissens, keinen, jetzt sage ich einmal, keinen objektiven Ansatz. Das ist so ähnlich wie bei den Patienten mit Alzheimer, während das zum Beispiel bei den Patienten mit Parkinson angeblich anders ist. Ich bin jetzt kein Neurologe, ich zitiere jetzt. Das heißt, es gibt einiges an Erfahrungsberichten, dass das positive Effekte hat. Es gibt aber auch einiges an Erfahrungsberichten, die sagt, wenn Sie den falschen Knopf drücken, das heißt, wenn Sie sozusagen die unglücklich verliebten 14-Jährigen, wenn die dann den falschen Song hören, dann brechen sie in Tränen aus. Und genau den gleichen Effekt können sie bei der Depression auch erzielen. Und da bedarf es offensichtlich eines sehr großen Sensoriums der Musiktherapeuten, sehr frühzeitig herauszufinden, wie das bei den Patienten ankommt. Das weiß ich nicht. Die Frage kann ich nicht beantworten. Deswegen sage ich, das hängt total mit der Biografie des Menschen zusammen. Ja. Aber mit jung und alt, das weiß ich nicht.
Das kann man eigentlich gar nicht feststellen.
Nein, was man feststellen kann, dass Menschen in diesen Situationen sehr empfänglich für Musik sind. In beide Richtungen. Ja. Von wegen
so, die letzten 2 Fragen.
Aber ich laufe Ihnen nachher eh nicht davon, ich schalte nur das Mikro aus.
Die letzten 2 Fragen bitte noch.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Tochter mit Entwicklungsstörung und ich bemerke bei ihr die allergrößte Aufmerksamkeit, wenn ich Aufträge singend zum Beispiel ihr darbiete. Also das ist ein riesiger Unterschied, ob ich sie anspreche oder ansinge. Mhm. Ich spiele ihr kaum Musik vor, weil ich eigentlich nicht weiß, welche Musik ihr gefällt. Also bei Kindern finde ich, da können wir ja nicht auf Erfahrungen zurückgreifen. Gibt es hier eine Musik, wo Sie sagen, das ist besonders gut für solche Kinder? Man hört ja immer, man soll dem Embryo im Bauch Mozart vorspielen. Was halten Sie davon?
Also ich glaube, das ist übrigens, wenn ich jetzt beim Embryo im Bauch, Entschuldigung, wenn ich beim Embryo im Bauch bleibe, dann hängt das, glaube ich, sehr mit der Wahrnehmung der Mutter zusammen. Denn wenn die Mutter von einer Musik ergriffen, begeistert, emotioniert ist, dann ändert sich das tatsächlich in der Ausschüttung von verschiedenen, jetzt sage ich mal, Glückshormonen. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil es so in Schokolade-Richtung geht. Ich denke mir, da würde ich jetzt völlig der Reaktion Ihres Kindes und keiner Theorie vertrauen. Spielen Sie ihm vor, ich meine, das finde ich eh so unglaublich toll, wie Sie das sagen.
Ich spiele selber vor, ist mir eigentlich lieber, als wenn ich Sie berieseln, weil die Aufmerksamkeit sofort weg ist.
Ist mit Sicherheit die mit Abstand schönste Musiktherapie, die Sie machen können. Und da würde ich die Schallplatten derweil einmal alle hinten lassen. Ich glaube, das ist ein schöneres Schlusswort, kann man ja eh überhaupt nicht finden.
Das heißt, mir bleibt auf die nächsten 2 Veranstaltungen hinzuweisen. Am Mittwoch trifft hier Reinhard Kanonier Ivica Vastić und Uli Fuchs darf dazu den Gastgeber machen. Und weil wir davon ausgehen, dass das wieder viele Menschen interessieren wird, wird dieser Kepler-Salon auch live ins Gasthaus Kainzel übertragen. Das heißt, wenn Sie hier keinen Platz finden, sind Sie herzlich willkommen im Gasthof Kainzel. Und nächste Woche, am Montag, 16.02., geht es hier um soziale Sicherheit und Angst vor Kriminalität, schützt Sozialpolitik vor kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühlen. Das wird Helmut Hirtenlehner hier erörtern und die Gastgeberin wird Christine Heiden sein. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre interessanten Fragen. Ich bedanke mich sehr bei dir für deinen interessanten Vortrag und bitte Sie jetzt alle, nicht gleich zu gehen, sondern gerne hier zu bleiben und sich noch weiter auszutauschen. Danke sehr.
Danke. Darf ich mich diesem Dank ganz herzlich anschließen, wenn man bei allen medizinischen Veranstaltungen so aufmerksame und interessierte und interessante Zuhörer wäre, dann wäre es wirklich eine Freude. Es ist wirklich unglaublich spannend, mit Ihnen gesprochen zu haben. Dankeschön.